Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Wir alle haben einen recht tristen Kick am Samstagabend im Marschwegstadion gesehen, der zumindest die gute Nachricht hatte, dass der VfB seit inzwischen 9 Partien unbesiegt ist. Darüber wollen wir heute sprechen und zwar mit dem Mann, der am Samstagabend sein 150. Pflichtspiel für den VfB bestritten hat, der seit fast 8 Jahren nun schon die Zitrone auf der Brust trägt und der als gebürtiger Oldenburger ganz sicher schon so etwas wie eine feste Institution beim VfB geworden ist. Pascal Richter, hallo.
Moin, hallo.
Bevor wir nun richtig durchstarten, möchte ich noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Denn wir haben einen Ausbildungstipp für euch. Starte deine Ausbildung als Fachlagerist bei der Ferol AG, einem modernen, zukunftssicheren Unternehmen aus Oldenburg. Hier lernst du alles über Logistik, von der Warenannahme bis zur Versandabwicklung, in einem hilfsbereiten Team und mit hervorragender Ausbildungsbetreuung. Lust auf eine spannende Karriere mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann bewirb dich jetzt bei der Ferol AG. Und damit zurück zum VfB. Palle, 150 Spiele. Was war dein Bestes? Persönlich. Hast du eins im Kopf?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Hat keiner gesagt, dass es hier einfach wird.
ich erinnere mich an, ich hatte glaube ich 2 Spiele, wo ich jeweils einen Doppelpack gemacht habe. Einmal in Norderstedt, einmal in Hannover gegen Hannover 2. Das waren sicherlich vom Output her so ziemlich gute Spiele. Ich glaube aber, eines der besten war tatsächlich in der Saison 17-18. Da hatten wir ein Pokalspiel gegen Meppen, die sind gerade aufgestiegen in die dritte Liga und dann war das erste Derby wieder. Ein Pokal bei uns zu Hause und wir haben gewonnen. Ich weiß nicht mehr genau, wie hoch, ich glaube 2-0. Ich habe ein Tor gemacht und ich glaube, das war schon ziemlich geil, ja.
Ja, ich erinnere mich dunkel an das Spiel, ja. Gibt's ein Spiel, was du so als Mannschaft für dich das Beste war, als Erinnerung mit dem VfB?
Ja, das ist mit Sicherheit die Kombination dann aus 180 Minuten Aufstiegsspiele gegen BFC. Das war mit Sicherheit das Beste, was man so auch nicht nur Mannschaft, sondern auch vom Umfeld, von den Fans und von allem drum und dran einfach war es, glaube ich, das Beste. Weil ich denke, im Fußball Deutschland haben uns nicht so viele zugetraut, dass wir BFC schlagen können. Und wir haben das Auswärtsspiel schon wirklich überragend gespielt und überraschend gewonnen für viele. Und das Heimspiel war dann sicherlich nicht mehr so gut wie das Auswärtsspiel, aber die Kombination war einfach unschlagbar.
Ja, ich glaube auch der Tag an sich dann mit dem Rückspiel in Oldenburg, bestes Wetter, Aufstieg, Party danach. Ich glaube, das bleibt in Erinnerung. Pascal, wir haben ja eine Tradition, bevor wir über dich, deine Laufbahn, die Gründe, warum du schon so lange beim VfB spielst und das Knallerspiel vom Samstagabend sprechen, gibt's noch eine kleine Schnellfragerunde. 5 private Fragen, 5 Fragen aus dem Fußballbereich. Rührei oder Spiegelei?
Rührei.
Florian Wirtz oder Jamal Musiala?
Florian Wirtz.
Warum? Manchmal muss ich ein Warum nachfragen.
Ich finde ihn einfach vom Output her noch besser. Also Musiala ist auch wirklich überragend. Das ist ja wirklich eine Frage so auf ganz hohem Niveau. Ja. Wir können sehr froh sein, dass wir die beiden Jungs haben. Aber ich finde Wirtz irgendwie, ich weiß nicht, ich mag ihn noch lieber, wie er Fußball spielt. Er ist für mich, weiß nicht, noch spielintelligenter. Musiala ist mit seinen Dribblings, mit seinen Bewegungen und jetzt auch mit seinem Kopfballspiel aus irgendeinem Grund wirklich auch überragend. Aber ich finde einfach, ich glaube, das ist bei denen so ein bisschen wie bei Messi und Ronaldo, so ein persönliches Ding. Und ich mag einfach Florian Wirtz etwas lieber.
Ich finde ihn aktuell tatsächlich auch etwas stärker. Rücken- oder Seitenschläfer?
Seitenschläfer.
Ich habe noch eine Außenstürmerfrage, sonst habe ich immer nur eine, aber ich ziehe das jetzt mal durch heute. Vini Junior oder Mbappé?
Boah, also beides auch wirklich gute Fußballer, aber ich bin absolut kein Fan von Vinicius aufgrund seiner Persönlichkeit, so dass also wie er auf dem Platz ist, so sonst kann ich ihn natürlich nie einschätzen, logischerweise. Aber deswegen würde ich in dem Fall sagen Mbappé.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Du sprichst wahrscheinlich die ein oder andere Schauspieleinlage oder auch Diskussionen mit Schiedsrichtern etc. Exakt. Online-Shoppen oder im Laden?
Ja, schon trotzdem online shoppen, auch wenn es jetzt nicht die sozial erwünschte Antwort ist, aber da muss ich ehrlich sein.
Hier gibt es keine sozial erwünschten Antworten. Das ist, lieber rechte Viererkette oder rechts offensiv?
Boah, auch, also du hast wirklich schwierige Fragen. Ja. Ich sag dennoch rechts offensiv, aber ich habe auch rechts in der Viererkette lieben gelernt, gerade wenn man dann ein bisschen mit Anlauf von hinten kommen kann, finde ich auch ganz cool. Aber Fakt ist natürlich, dass du rechts offensiv auch etwas weniger defensiv Aufgaben hast und das mag ich dann auch ganz gerne.
am Familientisch über den VfB Oldenburg sprechen oder über andere Dinge?
Ja, schon über den VfB Oldenburg sprechen. Da muss ich leider ehrlich sein. Wir haben auch gestern wieder zusammengesessen und das ist bei uns leider Dauerthema. Manchmal hat man auch vielleicht keine Lust, so viel drüber zu reden, aber es ist zwangsläufig immer das Hauptthema. Kopf,
ja. Ja. Papa Michael wird da sicherlich seinen Einfluss haben.
Auf jeden Fall.
Die letzte fußballerische Frage. VfL Osnabrück oder Bayer Leverkusen?
Bayer Leverkusen.
Kommen wir gleich nochmal zu. Mir lag das Warum auf den Lippen, aber kommen wir gleich nochmal zu.
Machen wir.
PlayStation, Xbox oder gar nichts?
PlayStation. Ah, okay. Ich war lange ein Xbox-Kind, aber irgendwann bin ich umgestiegen auf PlayStation. Hab sie jetzt auch eigentlich die letzten Jahre nicht mehr so häufig benutzt, aber komme jetzt wieder ein bisschen rein tatsächlich.
Ah, okay. Ich habe schon gedacht, ob die Frage wahrscheinlich vielleicht auch ins Leere läuft, aber getroffen, okay. Der Klassiker am Ende. Welchen Sportler oder welche Sportlerin würdest du gerne mal treffen persönlich?
Ja, über die Frage habe ich mir tatsächlich Gedanken gemacht im Vorfeld, weil ich ja wusste, dass sie kommt. Und ich bin einfach nicht auf eine überragende Antwort gekommen, weil ich habe so ein paar Lieblingsspieler aus der Vergangenheit. So, das ist auf jeden Fall Gareth Bale, den würde ich an sich gerne treffen. Aber ich glaube, der ist als Spieler habe ich ihn gefeiert, aber ich glaube, der ist als Typ jetzt nicht so inspirierend, sage ich mal. Also jetzt, ne, nicht böse gemeint, aber glaube ich jetzt. Und
du könntest bestimmt sehr lange mit ihm Golf spielen.
Ja, richtig, aber das kann ich nicht. Deswegen wird es schwierig. Und ich habe mir dann gedacht, ich gehe mal aus dem Fußball raus und würde Dirk Nowitzki treffen wollen. Weil mit dem könnte ich A, gut reden, weil er auch Deutsch kann. Dann wäre es nicht so ein verkrampftes Gespräch. Und ich glaube, der hat sehr, sehr viel zu erzählen, was sehr inspirierend ist und spannend ist.
Absolut. Sehr gute Antwort, noch nie gehabt hier im Podcast. Wir haben immer mal wieder einen neuen Namen. Palle, ich habe dich vorher gefragt, ich darf Palle sagen hier im Podcast. Nicht, dass ihr denkt hier, ich mache jetzt nur noch hier mit Spitznamen.
Nein, das ist alles in Ordnung.
Wir wollen natürlich ein bisschen über deine Laufbahn sprechen. Wie immer, wenn wir hier einen Gast haben, der vorher noch nicht da war. Du bist als gebürtiger Oldenburger letztlich mit dem VfB erstmal aufgewachsen, hast, wenn ich das alles richtig gesehen habe, bis zum 16. Lebensjahr, 15, 16. Lebensjahr für den VfB gespielt. Hast du vorher eigentlich noch einen anderen Jugendverein gehabt?
Also ich habe in Oldenburg angefangen bei GVO damals und dann sind wir mit der Familie in die Nähe von Magdeburg gezogen für, glaube ich, 4 Jahre und dann habe ich da beim FCM gespielt, aber das war wirklich so, keine Ahnung, so Bambini-Alter, ne? Also U9 bis U12 oder U11 oder sowas, also nicht noch nicht so professionell in Anführungszeichen. Und wo wir dann wieder zurück sind nach Oldenburg, bin ich dann in die VfB-Jugend und das war dann, ich glaube damals dann U12, U13 und seitdem dann bis zu U17 war ich komplett beim VfB. Also ist das quasi mein Jugendverein, ja. Das kann man schon so sagen, ja.
Bist dann in der B-Jugend zum VfL Osnabrück gegangen. Das ist für mich von außen betrachtet, ist jetzt 12 Jahre her, nee 13 schon, 2012 gewesen. Naja, sagen wir mal so, es ist ein Schritt, der nicht so ganz weit weg ist, wo vergleichbare Jugendmannschaften, sag ich mal, glaube ich, zu der Zeit auch da waren. Warum bist du denen gegangen? Also was hat dich dann am VfL Osnabrück in der B-Jugend mehr gereizt, als in dem Moment beim VfB zu bleiben?
Das war eigentlich nur, dass man in der U17 Bundesliga spielen konnte.
Ja.
Das wurde damals auch so, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war Rainer Bartels oder so beim VfL damals, weil in dem Jahr hat VfL Oldenburg U17 auch in der Bundesliga gespielt, die sind aufgestiegen und da hat er sich ein bisschen beschwert oder irgendwer vom VfL hat sich beschwert, so das kann doch nicht sein, dass man jetzt nach Osnabrück geht, um Bundesliga zu spielen und man könnte auch beim VfL spielen. Aber da habe ich einfach ehrlicherweise mir gedacht, so beim VfL Osnabrück haben wir eine deutlich bessere Mannschaft und auch die Chance drin zu bleiben und eine vernünftige Rolle zu spielen. Das habe ich beim VfL so ehrlicherweise nicht gesehen und sollte ja auch recht behalten. Und deswegen bin ich dann damals dahin gewechselt. Werder wäre mit Sicherheit auch ein Thema gewesen, aber die waren einfach damals nicht interessiert. Deswegen war das so kein Thema. Und dann bin ich den etwas ungewöhnlichen Schritt gegangen, weil, wie du sagst, es ist schon so weit weg, dass man eigentlich hinziehen müsste. Bin ich aber damals nicht, sondern ich bin immer mit dem Zug gefahren, mit der schönen Nordwestbahn. 1,5 Stunden eine Strecke. Boah, das war schon wirklich hart.
Das stelle ich mir also vor, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ja, Schule, nach Hause, Sachen packen, rein in Zug, Training, Zug zurück und irgendwann relativ spät abends wieder zu Hause.
Ja, genau. Ne? Also ich bin dann immer um 22.30 Uhr wieder in Oldenburg angekommen. Das war schon nicht so cool irgendwie. Aber ich konnte damals, glaube ich, musste nur 2-3 Mal die Woche zum Training kommen. Das war irgendwie alles ganz, ganz gut abgesprochen. Okay. Und meine Eltern haben mich auch oft hingefahren tatsächlich, also wirklich bis nach Osnabrück. Oder wir hatten einen Mannschaftskollegen, der hat irgendwo in Holdorf, glaube ich, gewohnt. Und dann bis dahin, dann sind die wieder nach Hause gefahren und die haben mich mitgenommen und dann abends wieder abgeholt. Also jetzt aus heutiger Sicht als Erwachsener, der auch selber Auto fährt, dann denke ich mir manchmal schon brutal, was die da auch abgeliefert haben, um mich da zu unterstützen. Also an dieser Stelle, sie werden es auch hören. Danke nochmal dafür.
Ja, Wahnsinn. Es war dann nur ein Jahr in Osnabrück, weil ein sehr attraktiver neuer Verein offensichtlich auf dich aufmerksam geworden ist. Du hast dann zwei Jahre für Bayer Leverkusen in der A-Jugend gespielt. Schöner Verein. Was war das für eine Zeit? War natürlich Bundesliga. Ich habe gesehen, war auch Youth League schon damals. Ja. Da habe ich mich tatsächlich ein bisschen gewundert, dass es die damals schon gab.
Das war, glaube ich, es waren die ersten Jahre dann damals.
Ah, okay. Ja. Ja, wie waren die Jahre in Leverkusen? Hast du da viel gespielt? Warst du gut zufrieden in der Zeit?
Ja, also ich war zufrieden, habe eigentlich schon viel gespielt. Gerade im ersten Jahr als Jungjahrgang ist dann meistens ja nicht so einfach. Aber ich bin eigentlich immer auf meine Einsätze gekommen und habe auch in der Youth League, also wir hatten 6 Vorrundenspiele jeweils und ich habe im ersten Spiel nicht gespielt, das weiß ich noch, gegen ManU, da war ich 90 Minuten auf der Bank, aber sonst habe ich in allen 11 Spielen auch meine Einsätze bekommen und das war natürlich schon dann auch eine Erfahrung, die war schon, ja, weiß nicht, ziemlich cool, ne? Wenn du dann von Montag bis Mittwoch unterwegs warst, weil du irgendwo nach Lissabon oder nach Manchester oder nach, was weiß ich, St. Petersburg damals noch geflogen bist.
Und St. Petersburg hatte die auch dabei.
Ja, und Donetsk tatsächlich auch. Ey. Donetsk? Das war schon ein bisschen scary da, weil da war natürlich der Ukraine-Krieg noch nicht so, wie er jetzt ist, aber auch damals schon ein bisschen komisch alles. Und dann hast du auch mal so einen Panzer gesehen, der da lang fuhr. Also es war schon echt ein skurriles Auswärtsspiel da. Aber genau, das war eine sehr coole Zeit, wo du brutal viele Erfahrungen mitnehmen konntest und dich wirklich auch mal fühlen durftest wie ein Profi, weil wir sind dann auch mit den Profis zusammen geflogen und hatten die besten Hotels und alles und also ist schon krass, was Leverkusen in dem Fall dann für uns auch möglich gemacht hat. Das war schon cool.
Wer war dein Trainer damals? Ein Bekannter oder?
Im ersten Jahr hatten wir Nils Drube, der ist glaube ich nicht so bekannt. Der hat danach mal, der war glaube ich mal bei Münster war er glaube ich Scout, aber bei Rödinghausen noch Trainer, eher so auf Regionalliga-Niveau. Und im zweiten Jahr hatten wir Peter Hyballa, der ist ein bisschen bekannter, natürlich ein schriller Vogel.
Absolut. Und zumindest was man aus der Entfernung hört.
Ja, das kann ich dir aus der Nähe auch bestätigen. Also der war schon. Ja, der war schon ein bisschen sehr wild.
Und inwiefern? Oder da jetzt?
Ja, also, keine Ahnung, der war halt einfach total drüber immer so. In seiner Ansprache war es drüber und wie er mit uns geredet hat, war drüber. Und das ist halt auch ehrlicherweise nicht das, wie ich mir einen Jugendtrainer vorstelle, der mit 16, 17, 18-Jährigen, die gerade die Pubertät gerade abgeschlossen haben, wie man dann miteinander spricht. So, das war schon ein bisschen komisch. Mhm. Aber hat mit Sicherheit auch was gebracht, weil man dann schon mal einen Trainer hatte, wo man vielleicht auch dann im späteren Verlauf merkt, okay, so kann ein Profitrainer sein. Und dann war man schon ein bisschen abgehärtet.
Ja, spannend. Bester Mitspieler? Also in Leverkusen?
Benny Henrichs, muss ich schon sagen. Der war noch ein Jahr jünger. Der hat, glaube ich, schon, als wo ich junger Jahrgang A-Jung war, also eigentlich 95, 96, war er als 97er schon mit dabei und war schon einer der besten Spieler. Also der war schon brutal. Der war damals noch ein offensiver Spieler, so Zehner. Inzwischen ist er ja Außenverteidiger. Aber da hast du schon gemerkt, so der hat einfach eine Wahnsinnsqualität. Und das war einer der Spieler, wo jeder wusste, der wird Profi. Da kann nichts mehr schiefgehen. Also außer natürlich Verletzung oder so, ne? Das ist immer klar. Aber bei dem wusste jeder, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann wird der Profi, wird Nationalspieler. So, das hat man schon gesehen.
Bester Gegenspieler in der Zeit? Hast du da einen im Kopf? Entweder aus der Bundesliga, aber könnte natürlich auch in der Youth League, wobei man natürlich damals die Namen dann noch nicht wirklich kannte, weil da waren es ja noch keine Stars.
Richtig. Ich hab mir letztens mal mit einem Kumpel den Spaß gemacht und wir haben unsere ganzen Youth League-Spiele angeguckt und uns die Gegenspieler angeguckt. Und dann haben wir uns zum Teil erschrocken. Wir haben zum Beispiel gegen Benfica Lissabon gespielt und da war Renato Sanchez auf dem Platz. Der war damals noch richtig gut. Und in Innenverteidigung unscheinbar damals noch Ruben Dias, der jetzt einer der besten Innenverteidiger der Welt Welt ist. Ja. Aber den hätte ich halt, wenn du mich damals gefragt hättest, nicht gesagt, weil der war jetzt nicht so besonders gut, ehrlich gesagt. Also nicht so auffällig gut.
Und vor allem ist es ja in dem Moment ein Unbekannter erstmal. Genau. Das ist einer aus Portugal, der halt einer Innenverteidigung spielt. Mehr ist es ja in dem Moment
nicht. Von daher würde ich sagen, bester Gegenspieler, der auch wirklich in den Spielen immer brutal war, war, glaube ich, schon Leroy Sané dann bei Schalke. Damals Schalke 96er Jahrgang war schon ziemlich gut mit auch so Thilo Kehrer und Co. Also die hatten schon eine ziemlich gute Mannschaft. Trotzdem konnten wir gegen die gewinnen einmal. Das war auch nicht schlecht. Aber Leroy Sané war schon mit seiner Dynamik und so war schon wirklich wahrscheinlich der Beste. Ja.
Knappenschmiede ja ohnehin eigentlich legendär, auch wenn es jetzt seit ein paar Jahren schon nicht mehr so rauskommt.
Aber was die schon alles vorhergebracht haben, das aller Ehren wert.
Ja, 2 Jahre Leverkusen und dann kam der Sprung in den Seniorenbereich und du bist zurück zum VfL Osnabrück gewechselt. Ja, hat es in Leverkusen offensichtlich dann natürlich, wir wissen alle, Leverkusen einen guten Kader, für den Sprung nach oben nicht gereicht. Gab es andere Überlegungen oder war für dich klar, relativ frühzeitig klar, ich möchte zurück nach Osnabrück?
Es war dann schon recht frühzeitig klar. Eigentlich war der Plan anderer. Ich hatte eigentlich noch ein Jahr über die A-Jugend hinaus einen U23-Vertrag bei Leverkusen, aber die wurde dann ja damals abgemeldet, genau wo ich glaube in meinem ersten Jahr wurde sie abgemeldet, das heißt mein erstes Herrenjahr wäre dann so das zweite Jahr so gesehen ohne U23 und da musste man sich da eben umdisponieren, dann hatte ich dann Gott sei Dank relativ viel Zeit noch und irgendwann kam dann halt VfL Osnabrück und wollte mich haben und dann habe ich auch eigentlich gar nichts anderes überlegt. Also ich hatte damals noch so die Überlegung, vielleicht in eine U23 zu wechseln, weil das hat mich auch immer gereizt. Habe ich leider dann nie spielen dürfen, aber so in der U23 mit vielen guten Jungs, schön Fußball zocken, wie man ja so gerne sagt, und nicht so diesen Druck zu verspüren, das ist auch, glaube ich, was Cooles, wo man echt gut wachsen kann. Aber das hat sich dann damals nicht ergeben und dann habe ich mir gedacht, gut, wenn ich hier beim VfL Osnabrück in der dritten Liga spielen kann, dann ist das mit Sicherheit schon so mit das Beste, was mir passieren konnte. Und da habe ich das dann auch sehr gerne angenommen und ja, bin dann nach Osnabrück gewechselt.
Genau, das war 2015. Ja. Dritte Liga hast du gerade gesagt. Hätte ich jetzt gerade tatsächlich mal nachfragen müssen, weil bei Osnabrück sind ja Ligawechsel an der Tagesordnung, sagen wir es mal so. Hast du direkt reingefunden in den Kader? Hast du in der dritten Liga, glaube ein paar Einsätze hast du gehabt?
Ja, ich war 1,5 Jahre da, ich habe insgesamt nur 2 Spiele gemacht in der Liga, im Pokal ein paar mehr. Aber ich bin eigentlich skurrilerweise echt super reingekommen. Also ich habe in der Vorbereitung eigentlich eine gute Vorbereitung gespielt und wir haben dann auch häufig schon in der Vorbereitung so mit A11 und B11 gespielt, das hat man schon gemerkt. Und da war ich eigentlich fast immer in der A11 rechts außen. Und hatte dann auch so, wir hatten irgendwie nochmal ein Spiel zu Hause gegen Schalke vor, was weiß ich, 12.000 und habe ich auch von Beginn an gespielt und da habe ich schon gedacht, okay, das könnte Richtung Startelf hinauslaufen im ersten Spiel, aber dem war leider nicht so. Dann habe ich dann die ersten 4 Spiele gar nicht gespielt, wir haben auch überhaupt nicht funktioniert, dann wurde unser Trainer direkt rausgeschmissen, das war...
Wer war das damals?
Das war Mike Walpurgis damals. Mhm. Und das war auch eine interessante Erfahrung, weil im Jugendbereich kennt man das ja nicht, dass ein Trainer irgendwie gefeuert wird und wenn man es hart sehen möchte, du als Mannschaft ja auch irgendwo dafür verantwortlich bist, zumindest zum Teil. Und das war eine neue Erfahrung, weil Osnabrück natürlich auch ein Traditionsverein ist, wo viel Trubel ist auch. Und das so als junger Spieler mitzumachen, war interessant tatsächlich. Und dann hat Joe Enox übernommen und der hatte mich dann auch im zweiten Spiel direkt eingewechselt. Im ersten Spiel wollte er schon, aber dann stand ich schon zur Auswechslung bereit in Cottbus. Und dann haben wir 1-0 zurückgelegen und machen genau in dem Moment das 1-1. Und dann guckt er mich an und ich wusste schon, ja gut, ich kann mich wieder warm machen. Und dann hat's dann leider nicht mehr für einen Einsatz gereicht. Das war bitter, weil es wäre dann mein erstes Drittligaspiel gewesen. Aber gut, das sollte dann, glaube ich, eine Woche später folgen. Aber danach habe ich nicht mehr so richtig reingefunden, leider, in die Mannschaft. Und habe dann lange gar kein Spiel mehr gemacht, nur in der zweiten gespielt. Aber auch damals Oberliga war auch okay, ne, als junger Spieler in der Oberliga zu spielen, ist jetzt auch nicht das Schlechteste gegen zum Teil sehr erfahrene Spieler und hat einen auch weitergebracht. Aber natürlich nicht das, was man sich erhofft, wenn man aus der A-Jugend-Bundesliga kommt, ne, dass man dann am Ende in der Oberliga spielt. Das war nicht das Gewünschte, aber es war okay.
Das wird dann wahrscheinlich auch der Grund gewesen sein, warum du im Winter 2017 zum VfB gewechselt bist. Das heißt, wir sprechen ja schon über siebeneinhalb Jahre sprechen wir.
Ne? Ja, bist du mehr als 8 schon. Also Ah ja, acht Jahre, zwei Monate, irgendwie sowas.
Wir lassen das drin, aber eigentlich müssen wir diese mathematische
mathematische Glanzleistung.
Blamage bei Frau Schneider, aber wir lassen das drin. Ja, 2017 zum VfB, das war dann natürlich auch Regionalliga-Zeit. Wer war damals Trainer, als du zurückgekommen bist?
Dietmar Hirsch.
Ah, okay. Ach, war das die Saison, wo er auch ganz oben mitgespielt hat?
Das war eine Saison davor, 15-16. Und 16-17 sollte dann eigentlich dran angeknüpft werden. Und das war auch meine Idee, so wo ich im Winter kam. Da waren wir zwar schon ja, irgendwo im Mittelfeld, würde ich sagen. Aber die Idee war schon noch, dass man auf Jahre relativ kurzfristig dann auch gerne aufsteigen wollte. Hat dann offensichtlich nicht so geklappt. Sollte dann ein paar Jahre später folgen. Aber ja, das war so die Phase. Genau, da bin ich im Winter gewechselt. Und ja.
Und geblieben.
Und geblieben, ja, bis heute.
Du bist tatsächlich derjenige, der am längsten in der Mannschaft ist, was bei fast 8,5 Jahren auch nicht verwunderlich ist. Mit einigen schaffen es noch länger, aber das ist schon sehr lange. Was hält dich hier beim VfB? Außer, dass es vielleicht deine Stadt ist.
Ja, also das ist wahrscheinlich so mit einer der wichtigsten Punkte, dass es meine Stadt ist und auch irgendwo mein Verein, wo man, wir haben es ja vorhin kurz angerissen, wo man in der Jugend schon gespielt hat und wo man damals dann als kleiner Junge irgendwie Ballkind war oder Balljunge war und damals war es ja nur...
Hast du auch die Bierbecher früher im Marschwegstadion gesammelt?
Nee, das haben wir nicht, aber wir haben immer Spenden gesammelt. Das machen die Jungs ja heute noch, aber die Stadionzeitung verteilt und Spenden gesammelt, das haben wir auch gemacht. Und damals Oberliga gegen zum Teil wirklich relativ belanglose Gegner, aber für dich war das dann trotzdem so wie Champions League, das war einfach geil. Und da war mir schon irgendwann klar, so wenn ich da irgendwann spielen würde, wäre schon cool. Und ja, von daher ist das jetzt für mich schon irgendwo auch ein Kindheitstraum, ist jetzt zwar keine Bundesliga geworden, aber schon trotzdem cool, dass man bei seinem Kindheitsverein spielen kann und über so viele Jahre und ja, das hält mich hier.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Palle, wir wechseln mal ins Aktuelle. Jetzt hast du ganz viele spannende Dinge erzählt. Jetzt müssen wir über den SV Teutosfelde sprechen.
Ja, jetzt wird's noch spannender.
Wir müssen ehrlich sein, das war am Samstagabend. Puh, ich habe geschrieben, Magerkost. Das war doch von außen relativ zäh und langweilig. Klar, da gehören viele taktische Dinge dazu, viele Zweikämpfe, aber es war ganz sicher kein schönes Spiel. Was hat es so schwer gemacht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der Gegner spielt da auch schon eine Rolle, weil es ist ja immer, gerade in der Regionalliga ist es schwierig, weil du hast viele Gegner, die vom Namen her, so SV Teutosfelde, machen wir uns nichts vor, wenn man den Namen hört im VfB-Umfeld, dann kriegt jetzt hier keiner, verbreitet der Name keine Angst und Schrecken.
Gänsehaut macht er vorher nicht. Nee.
Aber man darf schon nicht vergessen, dass sie schon inzwischen auch ganz gute Jungs haben, die auch mal höher gespielt haben und trotzdem ist es schon so, dass wenn wir an unser Leistungsmaximum kommen und jeder das bringt, was er kann, dann müssen wir so eine Mannschaft natürlich schlagen. Aber es gibt eben auch Tage, wo das eben nicht so passt. Und da war leider Samstag einer davon. Vielleicht haben die zwei Spiele davor, die beiden Auswärtsspiele, die beiden Siege, die ja sehr gut waren, auch so ein bisschen die Erwartung nochmal erhöht. Aber ich will da nichts irgendwie schönreden, so ein Heimspiel gegen Teutosfelde, das ist unser Anspruch zu gewinnen, haben wir leider nicht geschafft, aber man kann es immer irgendwie schönreden, wir sind weiterhin ungeschlagen, das nehmen wir sicherlich mit, aber ich gebe dir recht, Magerkost trifft es dann schon ganz gut und einen Sieg hätten wir schon gebrauchen können.
Ja. Muss man schon einordnen, Teutosfelde ist die offensiv schwächste Mannschaft der Liga, haben sie ja auch gezeigt.
Ja, im Hinspiel auch schon.
Genau, beide Spiele 0-0. Defensiv ist die Mannschaft aber schon in der Lage, auch viele andere zu ärgern. Hat, glaube ich, sogar nur die sechste oder siebtbeste Defensive der Liga sogar. Hat 35 Gegentore, auch weniger als der VfB kassiert. Ja, haben da so mit Janek Sternberg als bekannter Name, früher Werder Bremen, mit Mirko Boland auf der 6, zwei Ex-Profis, die da auch so ein bisschen für Stabilität sorgen. Was müsst ihr trotzdem besser machen, um gefährlich nach vorne zu kommen? Weil ich habe so den Eindruck, und ich glaube, ich bin da nicht alleine, gerade so Mannschaften Meppen, Werder, die selber nach vorne spielen, die liegen euch ein bisschen besser, mit ja, dann auch Umschaltfußball. Wenn der Gegner tiefer steht, tut ihr euch oft schwer.
Ja, da gebe ich dir recht. So Auswärtsspiele sind auch einfach leichter, muss man schon sagen, ne? Weil dann in Meppen, so, das hattest du ja auch im Gespräch mit Rafa, dann wirst du auch getragen so von den Zuschauern und dann ist es auch einfach, das Spiel zu spielen. In Bremen ist auch irgendwie einfacher, weil die wollen zocken und du kannst halt irgendwie dagegenhalten und kriegst dann selber deine Momente. Und ja, ich gebe dir recht, wenn wir selber das Spiel machen, dann hapert's hier und da noch ein bisschen. Woran das dann genau liegt, boah, das fällt mir jetzt schwer irgendwie zu sagen. Dann wäre ich vielleicht selber Trainer, wenn ich das erkennen würde. Aber ich denke mal, das hat immer auch viel mit Mut zu tun, dass man auch mal, weiß nicht, auch mal aufdreht und nicht nochmal zurückspielt, dass man auch mal einen etwas riskanteren Ball spielt, auch mal, weiß nicht, ein bisschen mehr Bereitschaft vielleicht doch hat, nochmal einen Laufweg mehr zu machen. Und das hat alles so ein bisschen gefehlt jetzt im Heimspiel. Von daher gibt es da mit Sicherheit viele Stellschrauben, woran wir drehen müssen. Es war jetzt auch nicht alles schlecht, aber es war schon ein etwas schwächerer Auftritt, definitiv. Gerade so, ich glaube, ihr habt es ja auch irgendwie geschrieben, so gerade so ersten 60, 70 Minuten war schon wirklich dünn. Am Ende haben wir schon nochmal ein bisschen Druck entwickelt, aber auch, ja, weiß nicht, eher so ein bisschen halbgar, so Halbchancen, keine hundertprozentige. Aber ich finde, man hat schon gemerkt, dass wir auf jeden Fall wollen und auch bis zur letzten Minute wollten, aber in dem Spiel einfach nicht konnten letztendlich. Und ja, da kann man uns mit Sicherheit einen Vorwurf machen, fußballerisch, aber rein läuferisch und vom Willen her, denke ich mal nicht.
Absolut. Ja, du hast es gerade angesprochen. Ich schreibe ja immer auf der Tribüne mit, qua Amt quasi. Und ich habe, glaube ich, wirklich bis zur 70. Minute hatte ich den Seitfallzieher-Versuch von Raphael Brandt nach 5 Minuten, der ja nicht wirklich gefährlich wurde, als eigentlich einzige Torchance des VfB auf dem Zettel.
Ja, klar.
Es wurde dann nochmal ein bisschen besser. Ich finde Moses Otuali, der unter der Woche ja, glaube ich, ein bisschen krank war, deswegen nicht von Anfang an gespielt, hat er schon nochmal ein bisschen frischen Wind reingebracht. Du bist dann auch in der 60. gekommen, warst quasi mit in der besten Phase des VfB auf dem Platz. Hattest du das Gefühl, es geht noch was in der Schlussphase, weil so 2, 3 Halbchancen waren schon da. Man hatte das Gefühl, wenn das Spiel jetzt vielleicht doch nochmal 10 Minuten länger dauert, geht vielleicht doch noch was.
Ja, also ich hatte schon auch das Gefühl, dass wir einen hätten machen können. Und wenn das Spiel ein bisschen länger geht, dann, wie du sagst, vielleicht auch noch einen machen. Aber ich hatte fairerweise auch das Gefühl, dass irgendwie nochmal vielleicht so ein Konter vom Gegner sitzen kann, weil wir dann schon auch ziemlich gierig waren aufs 1-0 und dann auch ein, zwei Konter irgendwie zugelassen haben. Und da, also in der Saison hätte es mit Sicherheit Spiele gegeben, wo wir das am Ende noch 0-1 verlieren. Von daher bin ich da schon mal froh, dass wir wenigstens nicht verloren haben. Aber ich hätte natürlich viel lieber ein 1-0 für uns gesehen. Aber nehmen wir trotzdem so erstmal mit.
Da muss ich etwas schmunzeln, weil ich wollte genau an dieser Stelle mal einspielen, was der Trainer Dario Fossi in seinem kurzen Statement diesmal, das war relativ kurz zum Spiel, gesagt hat, das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung.
Ja, moin in die Runde. Glückwunsch an den verdienten Punkt nach Todesfälle. Heute ist echt Fazit ganz kurz. Wir haben lange gebraucht, um gewisse Mittel zu finden heute gegen eine Mannschaft, die in meinen Augen es schafft, in jedem Spiel sehr gut zu verteidigen. Das haben sie heute gezeigt. Wir haben uns heute sehr, sehr schwer getan, bis zur 60., 70. Minute. Dann haben wir ein paar Torchancen, die wir auch machen können, den Lucky Punch. Aber ich bin wirklich glücklich heute, denn so ein Spiel kannst du auch verlieren. Wir sind jetzt zum 9. Mal umgeschlagen und nimm den Punkt heute einfach gerne mit, weil wir auch das Spiel für uns richtig einordnen können und bereiten uns jetzt aufs nächste Spiel vor.
Palle, widersprichst du mir, wenn ich sage, das Fazit wäre in der Hinrunde bei, sagen wir mal, 4, 5 Spielen ohne Sieg mal ganz anders ausgefallen nach so einem Spiel?
Ja, garantiert. garantiert. Das ist ja eben Fußball so, du kannst es immer ein bisschen drehen und wenden, wie du willst. Ne? Wenn du es positiv sehen willst, wie wir es jetzt auch gemacht haben, dann kannst du eben sagen, 0 gespielt, 9 Spiele ungeschlagen. Wenn du es negativ sehen willst, dann sagst du gegen eine abstiegsbedrohte Mannschaft, gut, wir sind auch immer noch abstiegsbedroht, aber gegen eine noch akuter abstiegsbedrohte Mannschaft hast du es in 19 Minuten nicht geschafft, eine hundertprozentige Torchance zu entwickeln. Du hast noch 1, 2 Dinger hinten zugelassen, auch in der ersten Halbzeit ja schon, muss man fair bleiben.
Ja.
Das kann man mit Sicherheit auch negativer auslegen, aber ich finde, es gehört sich schon auch, dass wir in unserer aktuellen Phase, wo wir eigentlich ja wirklich gut jetzt aus der Pause gekommen sind und auch vor der Pause schon wirklich ordentlich gespielt haben, dass man jetzt keine Schwarzmalerei betreibt, sondern dass man das schon ja dann auch uns mal zugestehen kann, ein etwas schwächeres Spiel, und dass man jetzt auf jeden Fall wieder auf das nächste Spiel schaut und das Spiel relativ schnell abhakt und jetzt nicht so lange drüber redet und es wie gesagt so negativ darstellt.
Genau, es gibt natürlich absolut die Gründe zu sagen, dass das ein Ergebnis ist, mit dem man dann mal halt mal leben kann. Ne? Man muss sagen, jetzt 9 Spiele ungeschlagen, das war jetzt Das zweite von drei Spielen in diesem Jahr ohne Gegentor. Erst ein Gegentor in den drei Spielen in diesem Jahr. Ich glaube, ich führe die Liste im Kopf immer mit. Sind dann in den neun Spielen, die ihr jetzt ungeschlagen seid, habt ihr nur einmal zwei Gegentore kassiert, sonst immer eins oder keins. Das heißt also, ich glaube, es ist inzwischen alles wesentlich stabiler und geht aufwärts. Wie zufrieden bist du mit deiner Rolle aktuell? Du warst lange verletzt vor der Winterpause, hast zwei ganz kurze Einsätze in Meppen und in Bremen bekommen und jetzt eine halbe Stunde, also schon mal deutlich mehr.
Ja, also jetzt mit der halben Stunde bin ich jetzt erstmal zufrieden, dass es auch ein bisschen mehr Spielzeit wurde. Das hat mich gefreut. Die beiden Kurzeinsätze waren in Ordnung so. Das hätte ich, glaube ich, nicht anders gemacht, weil es lief alles so. Wir haben ordentlich gespielt. Da musst du auch nicht irgendwie in der 60. wechseln ohne Not. Das kann ich nachvollziehen. Es war dann irgendwie ärgerlich, wenn du nur wirklich ein paar Minuten auf dem Platz stehst. Aber selbst wenn du dann in den paar Minuten, die man dann auf dem Platz steht, nochmal gemeinsam irgendwie den Sieg verteidigt, dann gibt einem das auch was, muss ich auch sagen. Und von daher ist es schon so, dass man natürlich immer mehr spielen möchte. Das ist, denke ich, klar. Aber ja, aktuell ist es halt so, dass ich dann eher von der Bank komme. Ist okay. Ich probiere dann halt in der Zeit, die ich dann bekomme, jetzt, wie du es angesprochen hast, war es mal ein bisschen mehr, dass man dann probiert, irgendwas zu geben, was die Mannschaft braucht. Und wenn der Trainer dann der Meinung ist, dass man irgendwann wieder von Beginn an spielen müsste, dann probiere ich von Beginn an alles zu geben. Und wenn ich dann wieder auf der Bank bin, dann bin ich nicht zufrieden, dass ich auf der Bank sitze, aber dann nützt es ja auch nichts, irgendwie rumzuschmollen und dann beleidigt zu sein, weil das bringt niemandem was. Da muss man halt ja das so annehmen, wie es ist und dann halt versuchen, seinen Beitrag zu leisten in der Zeit, die man dann bekommt.
Du warst im Laufe der Vorbereitung, glaube ich, auch nochmal kurz leicht angeschlagen aus dem VfL-Freundschaftsspiel. Ne? Da bist du kurz vor Schluss nochmal rausgegangen, irgendwas mit dem Oberschenkel.
Genau.
Das Thema Verletzungspech ist so eins, was dich ein bisschen begleitet, würde ich sagen. Hinrunde auch schon, Schulterverletzung, glaube ich, aus dem Lohnespiel war das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Dann waren es Adduktoren, Oberschenkelprobleme vor der Winterpause.
Genau.
Auch in der dritten Liga hattest du ohnehin das Jahr mit deiner Knieverletzung, in dem du, ich glaube, fast ein Jahr nicht gespielt hast. Ne?
Ja, also ziemlich genau ein Jahr, ja.
Fragst du dich öfter, warum ich?
Ehrlich gesagt schon, ja. Ja. Also muss ich schon sagen, manchmal denke ich mir schon, das ist einfach irgendwie nicht fair, so, weil ich weiß nicht, was ich getan habe, aber so viel Pech, das habe ich dann schon nicht verdient eigentlich. Und ja, aber auch das, ne, es ist halt so, ich probiere halt irgendwie das zu verhindern, aber manchmal, also man kann es vielleicht verhindern, indem man irgendwie noch professioneller ist, noch mehr prophylaktisch arbeitet. Das kann schon sein. Aber ich glaube, ich mache da schon auch relativ viel. Also es geht immer mehr, definitiv. Aber ich meine, man sieht ja auch im Weltfußball, dass sich Leute irgendwie einen Muskelfaserriss holen oder einen Bündelriss oder so. Das kann ja nicht alles nur auf Unprofessionalität irgendwie zurückzuführen sein. Von daher glaube ich, dass es manchmal auch einfach Pech ist, ja, tatsächlich.
Hast du irgendwas verändert? Tust du was Spezielles zur Vorbeugung oder ist es einfach das normale Training?
Naja, ich habe schon von meinem Bruder ist ja bei uns der Athletiktrainer, der hat da schon ein Auge drauf und gibt mir Übungen mit, die ich so vorm Training machen soll zur Aktivierung, die dann eben die belasteten Bereiche, die vielleicht ein bisschen anfälliger sind, schon mal etwas aktiviert, damit da einfach weniger passiert. Und aber da bin ich dann auch, also ich mache die dann und dann irgendwann vergesse ich die mal und habe vielleicht keine Lust, da bin ich auch ehrlich. Das ist vielleicht auch nicht optimal, aber ich probiere da schon was zu machen. Ja, aber generell immer gutes Aufwärmen ist eh wichtig, ne? Aber ja, das passiert dann leider trotzdem ab und zu, dass da was kaputt geht.
Ja, zumal jetzt, wenn ich an die Schulterverletzung aus Lohne denke, das ist natürlich auch etwas, was man einfach nicht planen oder verhindern kann, wie man in einem Zweikampf fällt oder nicht fällt.
Ja, also da genau, das war einfach unglücklich und ja.
Kommen wir zurück zum großen Ganzen und weg von den Verletzungen, da wollen wir ja auch gar nicht lange drüber sprechen. Ja, wir haben gerade schon mal kurz angerissen, die Mannschaft ist deutlich stabiler geworden. Was hat sich aus deiner Sicht im Vergleich zur Hinrunde verändert?
Auch eine gute Frage. Muss ich nochmal kurz so ein bisschen zurückgehen.
Oder vielleicht auch anders gefragt, wenn Sie gleich, was hat euch in der Hinrunde alles gefehlt? Was waren die Gründe, warum ihr ja so schlecht in die Saison gekommen seid? Letztlich natürlich dann mit dem Trainerwechsel und in der Phase dann vielen Verletzten auch Probleme hattet, aber es ging ja schon schlecht los, sagen wir es mal so.
Ja, es ging schlecht los. Das fing eigentlich auch schon in der Vorbereitung an. Ich glaube, wir haben bis auf so ein, zwei Kreisliga-Turniere kein einziges Vorbereitungsspiel gewonnen. Ja. Nicht mal gegen irgendwelche Oberligisten, sei es, ich glaube, wo haben wir denn gespielt, in Lippstadt oder sowas, haben wir nichts gewonnen. So, das war schon, also klar kann man sagen, Vorbereitung ist jetzt nicht so wichtig, aber ich glaube, eine Vorbereitung gibt schon etwas den Ton vor, dann auch für die Saison. Und da hat sich dann schon gezeigt, dass es irgendwie nicht so passt, leider. Ja, auch da wieder die Frage, woran das genau liegt, ist für mich schwierig zu sagen. Aber also aus irgendeinem Grund lief es halt nicht. Wir haben mit Sicherheit auch hier und da Pech gehabt, was wir eben angesprochen haben, dass du so ein Spiel wie gegen Todesfelde noch 1-0 verlierst durch ein unglückliches Ding. Solche Dinge hatten wir auch drin.
Ja.
Aber insgesamt waren wir einfach als Mannschaft nicht stabil. Wir waren keine gute Einheit, so muss man auch sagen. Da hattest du nicht das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz ist, die sich immer füreinander zerreißt. So. Und ich glaube, das hat sich etwas gebessert, weil das sind eben auch dann die Tugenden, die du in der Regionalliga auf den Platz bringen musst. Da geht's nicht darum, irgendwie den besten Fußball zu spielen, weil ja, am Ende Fußball spielen können sie alle einigermaßen, aber keiner ist jetzt hier wie Barca und spielt jeden an die Wand, sondern das kommt dann immer über mannschaftliche Geschlossenheit. Und ich glaube, das bringen wir aktuell ganz gut auf den Platz, so als Einheit, auch zusammen mit den Fans, so muss man auch sagen. Auch gerade auswärts ist es immer eine gute Masse, so eine gute Einheit. Und das hat sich dann schon gebessert und spiegelt sich dann auch in den Ergebnissen wieder.
Was ist für dich die größte Veränderung unter dem, ja, wieder neuen, deinen alten Trainer Dario im Training oder auch in der Herangehensweise an den Spielen?
Ich glaube, dass er uns ein bisschen mehr Freiheiten gibt, auch Fußball zu spielen. Also ist jetzt vielleicht blöd, dass man das nach dem 0-0 gegen Todesfelde sei, weil das jetzt keine fußballische Glanzleistung war.
Ja, aber wir erinnern uns an die Spiele davor.
Genau, grundsätzlich ist es schon so, dass er auf jeden Fall Fußball spielen lassen will und zum Teil auch, ich habe vorhin schon einmal das Wort zocken gesagt, das nutzt er auch gerne, dass du wirklich auch hinten raus zockst und das ist dann auch mal riskant und geht dann auch mal in die Hose. Wir haben es zum Beispiel ja gesehen, wo wir in Hamburg gegen HSV 5-0 verloren haben, da haben wir glaube ich dreimal hinten probiert rauszuzocken und haben den Ball verloren und Gegentor gefressen, aber haben es trotzdem wieder versucht, so. Das ist dann schon auch irgendwo seine DNA. Ich glaube, das hat sich auf jeden Fall geändert. Das probieren wir und ja, wir haben so ein bisschen im gesamten Staff auch die Verletzten-Thematik so ein bisschen besser hinbekommen, weil in der Hinrunde war es ja zum Teil schon so, dass wir irgendwie, weiß nicht, 10 Verletzte oder so hatten an einem Spieltag. Das ist natürlich
13 einfach, in der Spitze.
13 in der Spitze, ja, das ist natürlich krass, ne? Und worauf das jetzt zurückzuführen ist, weiß ich auch nicht, aber Fakt ist, dass wir das so ein bisschen beheben konnten, jetzt habe ich's. Und aktuell glaube ich, eigentlich fast keinen mehr. Wir haben Möschi ist jetzt auch langsam wieder dabei. Also wir haben, glaube ich, bis auf Bucht, die jetzt ein bisschen Langzeit verletzt natürlich noch ist, haben wir eigentlich soweit alle fit. Und das ist schon auch mit Sicherheit irgendwo Aufgabe des Trainerteams, das hinzubekommen. Und das haben sie hinbekommen.
Definitiv. Jetzt muss man dazu sagen, für die vielleicht Samstag nicht im Stadion waren, euch hat so ein bisschen eine kleine Grippewelle im Team erwischt. Leon Deichmann fehlte, Johnny Peitzmeier fehlte, Markus Ziereis fehlte und
Jason
fehlte und Moses Utuali, habe ich kurz angesprochen, ja, konnte nur von der Bank kommen. Da wart ihr schon also auch ein bisschen geschwächt, aber auch da hatte ich den Trainer nach dem Spiel nochmal darauf angesprochen, davon ist jetzt auszugehen, dass die alle wieder fit sein sollten in der nächsten Woche im Normalfall. Ja, klar, ihr seid nach wie vor im Abstiegskampf, so schnell, wenn man so tief unten drin steht, so schnell kommt man nicht raus, da kann der Lauf so gut sein, wie er zurzeit ist. Ich muss sagen, wenn man jetzt so am Wochenende den Spieltag anguckt, Norderstedt gewinnt 2-0 gegen Drochtersen-Assel. Ja. Ich sehe Kopfschütteln auf der anderen Seite, sehr überraschend.
Ja, auf jeden Fall überraschend.
Glückwunsch an dieser Stelle an Havelse. Ich glaube, in Drochtersen jetzt auch in Norderstedt noch verliert, jetzt sind es 13 Punkte. Die Meisterschaft wird ihnen nicht mehr zu nehmen sein. Da ist dann natürlich stehen dann die unsäglichen Playoffs am Ende der Saison noch an. Was für euch ja hoffentlich keine Rolle spielt, aber eine Rolle spielen könnte, weil wir haben es zigmal thematisiert. Es ist halt die Frage in der dritten Liga. Hannover 2 sieht ziemlich sicher nach einem Abstieg aus. Osnabrück könnte absteigen. Da geht's ähnlich aufwärts wie bei euch, wobei jetzt haben sie wieder ein Spiel verloren am Wochenende. Was wird aus deiner Sicht in den nächsten Wochen, das sind die Wochen der zweiten Mannschaften, St. Pauli 2, HSV 2, Kiel 2, entscheidend sein, um die nächsten Schritte da rauszumachen?
Ja, gegen zweite Mannschaft ist es eigentlich immer das Gleiche. Da sagt man immer so gerne, wir müssen denen den Schneid abkaufen, wir müssen körperlich zur Sache gehen, weil das dann natürlich schon immer Mannschaften sind, die Fußball spielen wollen, die auch noch nicht so reif sind, rein vielleicht auch körperlich, wo man als Herrenmannschaft, und wir sind ja schon auch eine relativ alte Mannschaft, glaube ich. Also wir haben schon natürlich ein paar Junge dabei, aber wir haben schon viele auch so Mitzwanziger, die schon auch ein bisschen was erlebt haben.
Und es ist schön, dass du sagst, dass ihr schon alt seid, aber gut.
Ja, ich bin ja selber inzwischen einer der Älteren, das ist auch
aber
traurig.
Aber 28 ist doch noch die Mitte, das zählt doch noch ja. Nicht. Das zählt noch nicht als alt. Die drei stehen noch nicht vorne.
Ja, noch nicht. Das stimmt. Nee, aber dann ist es schon immer wichtig, dass du dann eben zur Sache gehst, weil es dann auch da häufig Spieler gibt, die sind halt wirklich mit Ball überragend, aber wenn die vielleicht zwei, drei Mal ein bisschen härter angegangen werden, dann verlieren die auch relativ schnell die Lust. Und das muss sicherlich unser Ziel sein, dass man das hinbekommt. Aber dass wir auch auf uns schauen im Ballbesitz, dass wir eben auch guten Fußball spielen, weil das in solchen Spielen gegen zweite Mannschaften auch meistens etwas besser möglich ist, weil die auch ein bisschen mit offenem Visier anlaufen. Dann kann man auch Lücken definitiv bespielen. Und von daher glaube ich, dass es erstmal schöne Spiele werden können. Auch jetzt gerade nach dem Magerkost-Spiel vom Samstag vielleicht auch mal fürs Auge wieder ein bisschen schöner, weil beide Mannschaften mit offenem Visier spielen. Und dass wir dann aber eben defensiv weiter so stabil bleiben, offensiv vielleicht etwas mehr investieren und noch mutiger sind und dann eben die entscheidenden Tore machen, um diese Spiele zu gewinnen, weil das werden schon so ein bisschen auch dann die Wochen der Wahrheit, weil da kannst du und noch mal ein paar Schritte mehr rausmachen aus dem Abstiegskampf. Du hast angesprochen, dass die anderen Truppen unten auch irgendwie alle ihre Punkte holen, auch unerwartet zum Teil. Und deswegen kannst du dich da auf niemanden verlassen, musst auf dich schauen und musst einfach probieren zu klettern. Das ist die Devise für die nächsten Wochen.
Man muss auch sagen, wenn man sich die Tabelle ein bisschen genauer anguckt, klar, nach unten ist auch die Lücke nicht groß, aber ihr habt auch absolut den Anschluss jetzt ans untere Mittelfeld ja gefunden. Jedlo, Lübeck, Weiche Flensburg sind alle nicht weit weg. Also wenn man davon spricht, dass ihr da noch reinrutschen könntet, auch die mit dem schlechten Lauf können da locker noch reinrutschen im letzten Saisondrittel. Ich würde zum Abschluss unserer Folge noch ein bisschen mit dir über die Zukunft sprechen wollen. Läuft dein Vertrag im Sommer aus? Ist das richtig?
Ja, der läuft aus, ja.
Ist das eine Formsache für dich zu verlängern?
Ich habe ja keinen Blankocheck, wo ich irgendwie unterschreiben kann, aber ich glaube, wie ich dazu stehe, ist grundsätzlich jedem klar. Und ich glaube, dass mir das auch manchmal nicht so, wie soll ich sagen, dass mir das nicht so zugute kommt, dass jeder weiß, dass ich hier gerne spiele, weil das ja natürlich auch für die andere Verhandlungsseite relativ einfach dann ist. Aber ja, dazu stehe ich und aber bisher gab es da noch nichts.
Gab's doch keine Gespräche?
Nee, noch nicht.
So Vereinsführung, hört ihr das? Ich weiß, dass zumindest Michael Weinberg auf jeden Fall relativ regelmäßig reinhört. Verlängern den Mann. Identifikationsfigur, sag ich nur. Du hast es schon einmal erlebt, deswegen ist die Frage eigentlich, die ist klar, aber ich stelle sie dir trotzdem. So als gebürtiger Oldenburger Vertrag verlängern und dann nochmal im neuen Stadion in der dritten Liga spielen, ist das nochmal ein ganz großes Ziel?
Ja, schon. Also generell in dem neuen Stadion nochmal auflaufen wäre schon cool. Also
es vom Alter passt es schon noch, ne, muss man Alter, sagen. Es ja. sind, ne, wenn alles nach Plan läuft, soll es Mitte 2028 stehen. Mhm. Also 3 Jahre schaffst du noch.
Ja, das könnte ich noch schaffen. Ja, das wäre schon cool. Also Marschwegstadion ist auch schön, aber so ein neues Stadion wäre schon cool und da nochmal aufzulaufen, das ja, wie gesagt, wäre mit Sicherheit so ein kleiner Traum. Dann in der dritten Liga wäre dann der große Traum, aber ich würde da selbst in der Regionalliga nochmal irgendwie auflaufen, einfach dieses Erlebnis, ein reines Fußballstadion zu haben mit ja, noch einer anderen Wucht dann auch von der Tribüne, das wäre schon cool.
Ich kann mir vorstellen, dass du als, jetzt sage ich zum vierten Mal, als gebürtiger Oldenburger vielleicht bei der Stadiondebatte sogar noch ein bisschen mehr mitgefiebert hast als vielleicht ein Spieler, der hier vor der Saison hergekommen ist. Hast das intensiv verfolgt und die Daumen gedrückt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch witzigerweise letztens bei meiner Oma haben wir so, sie hat so ein Album gemacht mit so allen möglichen Zeitungsartikeln und so zu mir und zu meinem Vater und zu VfB und so. Und dann war irgendwie von, ich weiß gar nicht, von 2014 glaube ich, und da war schon mal irgendwie in der Zeitung, auch bei euch dann in der WZ, dass irgendwie das Stadion-Thema damals schon so ein bisschen aufflammte. Und da habe ich auch nochmal gedacht, so wie krass eigentlich 10 Jahre jetzt fast, von ersten Ideen bis zur letztendlichen Umsetzung. Und ich glaube, da können wir uns auch wirklich ein bisschen auf die Schulter klopfen, dass wir das irgendwie mit der dritten Liga geschafft haben, weil das natürlich nochmal den Stein richtig ins Rollen gebracht hat. Was ja an sich eigentlich auch nicht richtig ist, weil ne, du kriegst ja kein Stadion und spielst dann auf einmal in der dritten Liga, sondern es muss schon irgendwie Hand in Hand gehen, dass du mit dem Stadion dann vielleicht irgendwann mal aufsteigst. Das hat, glaube ich.
Aber ihr habt eben die Euphorie ausgelöst, die den Stein nochmal neu ins Rollen gebracht hat.
Genau, das haben wir geschafft und da freue ich mich auch drüber. Und deswegen habe ich es auch immer intensiv verfolgt. Wir waren ja auch bei den Ratssitzungen ab und an mal da und gerade dann die finale Sitzung, wo das dann letztendlich beschlossen wurde, das war schon so einer der Top-Momente irgendwie beim VfB, wo dann ganzen Fans auch da waren und dann gesungen haben und so, das war schon Gänsehaut, ja, auf jeden Fall.
Gucke, dann haben wir am Ende noch einen Top-Moment gefunden, auch wenn er nicht auf dem Rasen stattgefunden hat. Palle, die Zeit ist wieder im Fluge vergangen und wir neigen uns langsam dem Ende dieser Episode zu. Vorher möchte ich noch einen tollen Podcast ans Herz legen. Wenn ihr euch für spannende Kriminalfälle aus der Region, Cold Cases und menschliche Abgründe interessiert, seid ihr beim True Crime Podcast Tatort Nordwesten der NWZ genau richtig. Host Julian Reusch und seine Gäste nehmen euch alle zwei Wochen montags mit auf eine faszinierende Reise durch wahre Verbrechen im Nordwesten. Erfahrt die Hintergründe der Fälle und seid hautnah an der Story dran. Den Podcast könnt ihr auf NWZ Online oder eurer bevorzugten Podcast-Plattform hören. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Palle, zum Abschluss, Freitagabend St. Pauli 2. Wie viele Minuten möchtest du spielen? Grüße an den Trainer.
Am liebsten 90 plus. Aber ich habe es ja vorhin schon mal angerissen, am Ende werden es die Minuten, die es werden und probiere ich in den Minuten Gas zu geben und am wichtigsten ist definitiv am Ende, dass die drei Punkte am Start sind, dass wir schöne Rückfahrt haben und vielleicht dann noch einen schönen Abend, das wäre mein Traum fürs Wochenende dann, weil so ein Freitagabendsieg auswärts ist schon geil, wenn man gewinnt, dann hast du eine schöne Rückfahrt und dann vielleicht zwei Tage frei, wer weiß, aber das ist Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir die 90 Minuten vernünftig bestreiten. Wird auch nicht einfach, aber ich glaube, dass wir das insgesamt schon hinbekommen können.
Wir drücken die Daumen, dass ihr das ein oder andere Bierchen vielleicht auf der Rückfahrt als Siegerbierchen trinken könnt. Palle, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, ihr habt gehört, dass hier ein Spieler ist, der sich mit dem VfB identifiziert und der bestimmt auch über den Sommer hinaus bleiben wird.
Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch sehr viel Spaß bereitet.
Ciao, ciao.
Ciao.